RBB Kultur.
Couragiert unterwegs. Feministisch, divers, weltoffen.
Hallo und herzlich willkommen zu Couragiert unterwegs auf RBB Kultur, immer sonntags um 3 nach 5. Wir stellen Menschen vor, die Courage beweisen. Ich bin Andrea Heinze und ich habe heute zwei Comic-Künstlerinnen zu Gast, die auf ganz unterschiedliche Weise Generationenkonflikte bearbeiten und selbst aus zwei Generationen kommen, nämlich Bianca Schalburg, Jahrgang 68, und Mia Oberländer, Jahrgang 95. Mia Oberländer hat den Comic Anna gezeichnet und zeigt daran, dass große Frauen ziemlich vielen Zuschreibungen ausgesetzt sind und dass das über Generationen hinweg eben nicht nur die Körpergröße weitergegeben wird, sondern auch die Scham, nicht der Norm zu entsprechen. Und daraus hat sie eine Groteske mit ausufernden Gliedmaßen gezeichnet. Hallo.
Hallo.
Wie bist du denn eigentlich zum Comic gekommen? Was hat dich daran fasziniert?
Ich wollte eigentlich ursprünglich, als ich angefangen habe, Illustration zu studieren, dass ich das machen wollte, wusste ich schon relativ lange, Kinderbuchillustratorin werden. Und das wurde einfach nichts über mehrere Semester, weil immer nach der Hälfte der vorgenommenen Projekte das so aufgehört hat, für Kinder zu sein. Und dann habe ich irgendwann im 5. Semester oder so oder im 6. Semester mal einen Kurs bei Anke Feuchtenberger belegt, die ja Comiczeichnerin ist. Und
eine der großen und einflussreichen.
Ja, und auf jeden Fall wusste ich dann irgendwie sofort, dass es das ist, was ich machen will.
Und Bianca Schalburg ist zu Gast mit dem Comic Der Duft der Kiefern. Da gehst du der Frage nach, war mein Großvater ein Nazi? Und Bianca hat daraus so eine fein illustrierte Dokumentation ihrer Recherche gezeichnet. Hallo.
Hallo.
Wann hast du deinen ersten Comic gezeichnet?
Mein allerersten, der veröffentlicht wurde, war direkt nach dem Abitur 1987 in der City, also dem Berliner Stadtmagazin. Eine ganze Seite, da war ich wahnsinnig stolz drauf. Und vorher halt für die Schülerzeitung mal so ein Strip und so.
Und worum ging es da?
Das ging um eine alte Dame, deren Mops, glaube ich, ein Hund jedenfalls, gestorben war und die den beerdigt. Ganz traurig.
Klingt, als wäre es auch schon eine Berliner Geschichte. Eure Arbeiten werden von den Verlagen als Graphic Novels verbreitet, weil da einfach schon klar ist, hier geht es um ernste Themen. Wie steht ihr eigentlich dazu, zu den Begriffen Comic oder Graphic Novel?
Ich identifiziere mich ganz problemlos als Comiczeichnerin und ich sage auch meistens, dass ich Comics mache. Es ist ja irgendwie immer so ein bisschen mehr so eine Flucht nach vorne, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man den Begriff Graphic Novel so etabliert, damit man nicht immer bei Comics nur an Mickey Mouse Magazine denkt. Aber dann denkt man bei Graphic Novels auch manchmal daran, dass das nur Literaturadaptionen im Comic-Format sind. Dann habe ich irgendwann schon mal gesagt, ich mache Graphic Essay, aber dann weiß da niemand mehr, was das sein soll. Ich kann mich mit allem anfreunden.
Und Bianca?
Ich finde eigentlich den französischen Begriff BD ganz schön, bande dessinée, weil es sind gezeichnete Streifen. Und ob die jetzt komisch sind wie im Comic, was ja das assoziiert, muss ja nicht sein. Kann ja sehr traurig sein. Und Graphic Novels, ja, das spricht sich halt nicht ganz so flüssig und schnell aus wie Comic. Also ich finde alles in Ordnung.
Die Franzosen haben natürlich eine ganz andere Tradition mit ihren gezeichneten Streifen, ne? Also da ist es wirklich viel höhere Auflagen, viel breiteres Publikum.
Die neunte Kunst.
Ja, wir können daran arbeiten, dass es hier auch so wird. Bianca, warum war das eigentlich attraktiv für dich, genau über diese Recherche zu deinem Opa einen Comic zu zeichnen?
Na, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich nicht geahnt, was ich da alles entdecke. Und ich wollte nicht erstmal nur alles recherchieren und aufschreiben und dann mich irgendwann hinsetzen, Jahre später, und das zeichnen, sondern ich habe das immer gleich parallel gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich bei der Recherche auch schon Sachen entdeckt habe, die mir dann zeichnenswert erschienen. Also zum Beispiel war ich, als ich in dem Landesamt war, um da nach den alten Akten über meinen Großvater zu suchen mit meinem Sohn, waren wir dann in einem Imbiss am S-Bahnhof Eichborn-Damm, der hieß Deutscher Imbiss. Und da war ich dann so ein bisschen schockiert, weil ich gerade so viel über diese Nazi-Vergangenheit erfahren hatte. Und als ich dann ein Jahr später nochmal da war für andere Akten, war das dann eine türkische Dönerbude. Also so schnell ändert sich das hier alles. Und solche kleinen Sachen wollte ich dann auch mit reinbringen.
Das heißt, du hast eigentlich schon angefangen zu zeichnen, bevor überhaupt die Idee da war, daraus eine Graphic Novel zu machen?
Also ursprünglich war die Idee da, für meine Söhne die Familiengeschichte aufzuzeichnen. So ein paar Geschichten, die meine Mutter, die 2004 starb, mir erzählt hatte und die wollte ich gerne weitergeben an meine Kinder. Weil die sind jetzt groß und erwachsen und ausgezogen und dann dachte ich, kann ich ja, anstatt das jetzt aufzuschreiben, zeichne ich ihnen das mal schnell hin. Und dann hatte ich aber nie Zeit, weil ich gearbeitet habe und mein
vor allem
Geld
als Illustratorin,
musste,
ne?
Als Illustratorin im Atelier, da habe ich meine Aufträge bearbeitet und habe mir dann die Zeit geschaffen, indem ich einen Volkshochschulkurs Comic gemacht habe. Und da habe ich dann 3 Seiten von diesen, also jeweils 3 Geschichten meiner Mutter so aufgezeichnet und habe gemerkt, das sind Sachen, die vielleicht auch noch andere interessieren könnten und ich mich vor allen Dingen so sehr, dass ich unbedingt weitermachen will.
Das heißt, du hast einen Kurs gebucht, wie man Comics macht?
Ja, damit ich diesen Tisch und diesen Raum und diesen Abend für mich habe.
Damit du dir quasi einen Zeitslot reserviert hast?
Ich saß dann da von 19 bis 21 Uhr im Keller von der Volkshochschule mit Automatenkaffee und Automatensuppe und habe da 3 Stunden gezeichnet, einmal die Woche. Das war so ein Luxus für mich erstmal. War auch also inspirierend und motivierend, mit dem Lehrer und den anderen zusammenzuarbeiten.
Wer war dein Lehrer?
Hannes Niepold heißt der. Der hat den Comic-Kurs gemacht. Von der Idee zum eigenen Comic-Heft. So ist es ja auch gekommen nach 3 Jahren.
Ja, also ich bin sehr überrascht, wie manchmal sozusagen gestandene Illustratorinnen dann sich die Zeit freischaufeln, um einen Comic zu machen. Du wolltest sozusagen die Familiengeschichte aufschreiben und in dem Comic Der Duft der Kiefern ist es so, dass es ein Familienfoto ist, was dich aufmerksam macht. Du siehst irgendwie, dein Opa hat am Revers ein Abzeichen von der NSDAP und das Foto ist schon 1926 aufgenommen, also sehr früh für einen Parteieintritt. Als Mitläufer kann man das nicht mehr erklären. War das der Startpunkt, dieses genaue Hinsehen und das Entdecken für dein Interesse daran?
Ja, ich hatte die alten Möbel meiner Oma geerbt, den Schrank und die Spiegelkonsole, als sie ins Pflegeheim kamen und da war dieses Foto dabei. Ich habe auch sehr viele andere Fotoalben meiner Großtante Lotte, meiner Großtante Ursuline und meiner Oma geerbt und diese Fotos immer aufgehoben. Und jetzt lagen die alle vor mir und speziell die Fotos, die jedes Jahr gemacht wurden mit den 4 Kindern meiner Oma, also meine Mutter mit ihren 3 Geschwistern aufgereiht wie die Orgelpfeifen. Da habe ich mich immer gefragt, wie war das denn so, in dieser Zeit zu leben? 1939 ist meine Mutter geboren, da fing der Krieg an. Ihre ganze Kindheit im Krieg, danach, sie waren evakuiert, dann die Flucht zurück nach Berlin, die Russen kamen 1945 in das Haus und was ist da alles passiert? Also ich fand das so spannend und konnte überhaupt nicht mehr aufhören, weiter zu recherchieren. Und da waren die Geschichten meiner Mutter, die sie erzählt hatte. Der einzige von den Geschwistern, der überlebt hat, all die Jahrzehnte, das ist mein Onkel, der jetzt als Zeitzeuge, den konnte ich immer ansprechen und weitere Fragen stellen. Und ich war in den Archiven und habe dann ganz viel rausgefunden. Unter anderem eben, dass mein Großvater nicht nur 1926 als junger Mann eingetreten ist. Und er war dann nämlich auch bei der SA 1928 und 1929. Und das sind Sachen, die nie in meiner Familie erwähnt wurden und die vielleicht auch keins von den Kindern wusste, weil mein Großvater niemals über den Krieg gesprochen hatte und über seine Zeit als Nationalsozialist mit seinen Kindern, mit meiner Mutter.
Mia Oberländer, ist dein Comic, deine Graphic Novel eigentlich auch autobiografisch?
Ja, also ich war so lange Zeit unentschlossen, ob ich das zugeben will, weil ich finde auch so ein Problem, was man ja hat, wenn man so eine Generationengeschichte erzählt, ist, dass es ja nicht nur explizit meine Geschichte ist, sondern auch die Geschichte meiner Mutter und meiner Großmutter, die ich quasi miterzähle, wo ich mich dann gefragt hatte, ob ich das überhaupt darf. Deswegen ist es auch nicht so eine richtig klassische Familienchronik, in der man jetzt auf der ersten Seite liest, hallo, ich bin Mia Oberländer, das ist meine Geschichte. Es ist vielleicht auch nicht ganz explizit meine Geschichte, aber es ist auf jeden Fall ausgehend von meiner Geschichte oder der Geschichte meiner Familie. Und am Anfang wollte ich das irgendwie nicht zugeben und dann habe ich da in meiner, weil es ist ja meine Bachelorarbeit, dann habe ich da so eine theoretische Bachelorarbeit dazu geschrieben, wo ich so ganz umständlich vermieden habe zuzugeben, wo die eigentliche Inspiration dieser Geschichte herkommt. Das war ganz schlimm. Es ging tatsächlich weniger darum, dass ich mich dafür geschämt hätte, als dass ich so dachte, ich will nicht, dass meine Mutter zum Beispiel irgendwie das Gefühl hat, ich trage ihr Privatleben so in die Öffentlichkeit. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich mich dann mit der Geschichte schon genug von den tatsächlichen Fakten entfernt hatte, dass es kein Problem ist. und das vielleicht auch besser und greifbarer macht, zu sagen, warum ich diese Geschichte machen wollte und wo sie hergekommen ist.
Warum sind große Frauen ein gutes Thema für eine Graphic Novel, für eine Generation Graphic Novel?
Einerseits ist das natürlich, kann man das sehr eindrucksvoll zeichnen. Also wenn man irgendwie da so eine riesengroße Frau zeichnet, das geht in der Graphic Novel schon sehr gut und das macht total Spaß, diese Formsprache auch so ein bisschen ins Absurde zu schieben. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass es auch im realen Vorbild um zu groß sein ging, tatsächlich. Um meine Mutter, die im Nachkriegsdeutschland, also meine Mutter ist 1960 geboren, 1,80 Meter groß wurde und sehr schlank war. Und das fand das kleine Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, einfach nicht so gut, weil Dünnsein noch so sehr mit Armsein irgendwie assoziiert wurde und Großsein ja eher maskulin war, gehörte sich nicht so als Frau. Und daher ist das gekommen.
Es geht hier also tatsächlich wirklich um Zuschreibung, um Scham und auch darum, sich selbst nicht so richtig annehmen zu können, wenn man ständig mit diesen Zuschreibungen der anderen konfrontiert ist. Was war für dich der Ausgangspunkt für den Comic?
Ich habe 2018 oder so, 2017, 18 schon mal eine kleine Erzählung mit demselben Titel gemacht. Das war so ausgehend von einem Unikurs und ich wollte erforschen, was man für negative Dinge von seinen Familienmitgliedern lernt oder was man so übernimmt. Also so, was ich von wem gelernt habe, nicht im Sinne von Fahrradfahren, sondern so, welche Marotten habe ich irgendwie übernommen oder. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, dass meine Mutter und ich ganz viele seltsame Dinge oder so Vermeidungsstrategien ähnlich machen. Und dann wollte ich so ein bisschen wissen, wieso?
Hast du ein Beispiel, welche Art von Vermeidungsstrategien ihr beide hattet?
Ja, also meine Mutter stand irgendwann letztens sehr wütend vor ihrem Schuhregal und hat die Hälfte ihrer Schuhe in den Müll geworfen und meinte, sie wäre gerade im Schuhgeschäft gewesen und sie hätte neue Joggingschuhe gebraucht und dann hätte man ihr jetzt einmal nach ganz vielen Jahren mal wieder die Schuhe ausgemessen. Und sie meinte, sie wäre jetzt ihr Leben lang, hätte sie gesagt, ich habe Schuhgröße 40, 41. Und dann hat aber beim Fußausmessen hat dann der Schuhhändler gesagt, ja, ja, 41, das stimmt schon an dem einen Fuß, aber an dem anderen Fuß haben sie 42. Und dann stand meine Mutter da irgendwie in der Garderobe und schmiss diese Schuhe in den Müll und meinte irgendwie, es kann doch nicht sein, es ist irgendwie 30 Jahre dauert, bis ich mir eingestehe, dass ich eine Schuhgröße größer brauche, diese Schuhe passen mir alle nicht, darum habe ich die nie an. Und dann habe ich so dran gedacht, wie ich noch so Jahre später mit meiner besten Freundin Schuhe getauscht habe, die absolut nicht mehr meine Schuhgröße hatte. Und ich dann so mit schmerzenden Füßen zum Klavierunterricht, weil ich wollte unbedingt 38 haben. Ich hatte nicht mehr 38, aber so ähnliche Vorkommnisse gab es da, dass man irgendwie so versucht hat, sich so ein bisschen noch in Richtung Norm so zu drücken.
Und wie hast du für den Comic recherchiert? Also hast du tatsächlich recherchiert oder war das vor allem Erinnerungen, die du verdichtet hast?
Nee, doch ganz viel. Also es ging so darum zu verstehen, meiner Mutter wurde ganz oft gesagt, so ihr äußeres Erscheinungsbild, das ist irgendwie nix. Einfach muss man irgendwie gucken, wie man damit jetzt umgehen soll. Und als sie dann gesehen hat, dass meine Schwester und ich uns so relativ ähnlich entwickeln, körperbautechnisch, wollte sie das unbedingt so positiv belegen. Und das wurde aber nichts, weil man ihr das nicht so richtig geglaubt hat oder weil da auch unfassbar viel Fokus auf so einem Thema war und man das dann als Kind trotzdem merkt, da ist irgendwie was los. Und das hat dann dazu geführt, dass ich dann einfach meine ganze Jugend lang dachte, ich bin ein riesiger Mensch und ich bin aber nur 1,75 und das dauerte aber wirklich 10 Jahre oder so, bis ich dann immer mal nach Hamburg gezogen bin und Freunde mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich gar nicht groß bin und ich dann so drüber nachdachte und sagte, ja stimmt, wie konnte es dazu kommen? Und dann wollte ich das unbedingt verstehen und dann habe ich so ganz viel, war ich in der Bibliothek in Hamburg ganz viel und habe so mich so in so psychologische Bücher da reingelesen und kam dann so zu so einem Phänomen, was transgenerationale Traumavererbung heißt. Aber es geht eben so ein bisschen auch vor allem um die Rolle von Mutter-Tochter-Beziehungen in Bezug auf das eigene Selbstwertgefühl. Also ein Kind merkt sofort, wenn es schreit und die Mutter zögert so ein bisschen, bis sie es hochnimmt oder so. Das gibt schon so eine negative Rückmeldung und generell, wenn man sich in jungen Jahren so sehr angenommen und geliebt fühlt, dann ist das so eine sehr weitreichende Impfung gegen negative Kommentare, weil man dann das Gefühl hat, dass man trotzdem eine Daseinsberechtigung hat, auch wenn man irgendwie Fehler macht oder irgendwas mal nicht so perfekt an einem ist. Und es kann halt eben unterschiedliche Gründe geben, warum sich dieses Gefühl nicht einstellt. Also es muss nicht dann daran liegen, dass die eigene Mutter irgendwie gemein ist und möchte, dass man sein Leben lang irritiert ist, sondern gerade eben auch bei so Kriegsgenerationen wie meine Oma, die so in den späten 20er Jahren geboren ist, die sind dann teilweise so traumatisiert aus dem Krieg gekommen, dass sie sich mit ihrer eigenen Mutterrolle gar nicht mehr so richtig befassen konnten, weil sich da die Bewertungsmaßstäbe so doll verschoben haben. Was ist schlimm? Was ist okay? Die Probleme von Kindern sind kriegstraumatisierten Menschen einfach wie Banalitäten vorgekommen, was man ihnen ja vielleicht auch nicht unbedingt verübeln kann. Und dann bin ich eben darauf gestoßen, dass es da schon angefangen hat. Meine Mutter, die so oft enttäuscht von meiner Großmutter war, weil sie irgendwie das Gefühl hatte, ich habe dir doch gesagt, ich will den blauen Pulli zu Weihnachten, habe ich trotzdem einen roten Pulli bekommen. Meine Oma, die sich dachte, ach Kind, stell ich nicht so an.
Das ist ein Pulli.
Und, ja, und dann ist meine Mutter enttäuscht so ein bisschen von ihrer eigenen Mutter gewesen und wusste dann aber auch nicht so richtig, wie soll meine eigene Mutterrolle aussehen. Und da ist dann einfach so ganz viel Verunsicherung drin, die sich über Generationen so weitergibt und die dann letztendlich auch die eigene Selbstwahrnehmung sehr stark beeinflusst.
Bianca, wie hast du die Auswirkungen vom Krieg in deinem Comic verarbeitet?
Also sicherlich ist auch da die Mutterrolle ziemlich wichtig in meiner Familie gewesen, dass meine Großmutter während des Krieges für ihre 4 Kinder alleine sorgen musste. Und ja, und sie musste dann auch arbeiten und ihre Kinder versorgen. Also meine Mutter hat das immer so empfunden, dass sie versorgt wurde, aber dass sie keine Zeit und keine Liebe von ihrer Mutter bekam. Da blieb halt nichts übrig, also vor allen Dingen nach dem Krieg. Und dann musste auch noch die Großmutter, also meine Uroma, die dann auch noch da wohnte, und die Großtante, die noch sehr jung war, die lebten alle in diesem einen kleinen Reihenhaus und mussten von meiner Großmutter versorgt werden. Und meine Mutter wollte das anders machen später. Also sie hatte dann auch die große Hoffnung mit den 68er-Umbrüchen, dass sie als Frau emanzipiert wahrgenommen wird, und gleichzeitig wollte sie aber unbedingt zu Hause sein und sich kümmern können um ihre Kinder und hat da all ihre Zeit und ihre Energie investiert, was mir dann wiederum viel zu viel war zum Teil, und für mich schlägt es wieder in die andere Richtung, dass ich auch meinen Beruf sehr ernst nehme und ausüben möchte.
Deine Recherche war sehr, sehr umfassend. Du hast die Familienerbstücke dir genau angeguckt, du hast dir Dinge erzählen lassen, bist in Archive gegangen, sogar gereist. Warum so viel?
Ja, da habe ich vielleicht einfach so einen Jagdinstinkt. Wenn ich da mal auf einer Fährte bin, dann möchte ich da auch weitergehen. Das heißt nicht, dass ich alle Fragen geklärt habe, die ich da stelle. Also weil so wenig gesprochen wurde in der Familie über den Krieg und über die Verantwortung meines Großvaters in dem Fall, dass ich da eigentlich von null angefangen habe und nur ein bisschen was rausgefunden habe, was mir dann zwischendurch halt unterwegs bei der Recherche vorkam, war, dass in diesem Haus, wo meine Familie 40 Jahre lang gelebt hat, also meine Oma und meine Uroma, dass da vorher 3 jüdische Mieter drin gewohnt hatten. Und die mussten 1935, 36 ausziehen, weil mein Großvater mit seiner Frau und seinen Kindern da einzog. Und dann habe ich mich auch auf die Recherche begeben, was ist denn mit diesen 3 jüdischen Menschen passiert? Wie war ihr Schicksal danach? Und inwieweit hat mein Großvater, meine Familie dafür Verantwortung? Vielleicht nicht direkt. Also sie haben da nicht direkten Einfluss nachher auf dieses Fortgehen gehabt, aber...
Er hat ja in einem Amt gearbeitet, was für die Vergabe von Wohnraum zuständig war, das eigentlich genau, vorher von Juden bewohnt worden war.
Ja, er war in der Deutschen Arbeitsfront. Das war die Zusammenlegung aller Gewerkschaften und Wohnungsbaugesellschaften, und konnte da sicherlich seinen Einfluss geltend machen als Parteimitglied, dass er dieses Haus bekommen hat.
Du hast deine Recherche wirklich tatsächlich bis heute erzählt, also in all seinen Auswirkungen, was quasi da in dieser Generation ihren Anfang nahm. Und du hast einen deiner Söhne bei der Recherche mitgehabt. Warum?
Na, ich habe ihn gefragt, ob er mir hilft, weil er sehr interessiert war, immer an Geschichte. Also er studiert VWL, aber ist an Geschichte und vor allen Dingen auch am Nationalsozialismus immer sehr interessiert und kann mit Zahlen viel besser umgehen. Und ich fühlte mich auf einmal total erschlagen, als ich gelesen habe über all diese Opferzahlen und all diese verschiedenen Verbände der Wehrmacht, wo mein Großvater vielleicht war, als ich versucht hatte herauszufinden, weil ich wusste nur, es gab eine Postkarte aus Riga, dass er bei Riga stationiert war. Das war auch so ein allgemeines Familienerzählung, die noch existierte.
Und dort gab es ein Massaker der Nationalsozialisten.
Ja, da gab es 3 grausame Massaker. Und da war ich auch schon ein bisschen unter Schock, als ich das alles gelesen habe, auch im Detail, und konnte mir das alleine gar nicht so antun und Mein Sohn, der hat ja natürlich noch mehr Abstand. Ich habe auch Abstand zu meinem Großvater, weil ich ihn nie kennengelernt habe. Wenn er jetzt eine Person gewesen wäre, die ich sehr gut kannte, hätte ich mich vielleicht nicht gewagt, da so nachzugraben. Aber ich kannte ihn nicht. Also ich habe das jetzt für meine Mutter so ein bisschen eher gemacht, weil sie immer diesen Zweifel hatte. Also was hat mein Vater da im Krieg bei Riga gemacht? Und hat Zeitungsausschnitte gesammelt über das KZ bei Riga, Kaiserwald oder über diese Morde in den Wäldern da oder in den Dünen. Sie war aber auch nicht fähig, früher per Internet oder so irgendwie weiterzukommen. Also sie hat da ganz wenig rausgefunden. Und als sie 18 war, starb ihr Vater. Also hatte sie auch erst hinterher, als diese Fragen bei ihr auftauchten, konnte sie ihn auch nicht mehr fragen. Und ihre Erinnerung an ihren Vater war aber eine sehr liebevolle. Also als er dann aus der langen Kriegsgefangenschaft zurückkam, hatte er sehr viel Zeit auch mit seiner kleinen Tochter, mit ihr als Nesthäkchen verbracht und gewandert und gesungen und geschwommen. Und das so zusammenzubringen, diesen liebevollen Vater, den sie erinnerte, und diesen Zweifel an seiner Tätigkeit als Nazi- und Wehrmachtsleutnant dort, da war sie immer sehr zerrissen. Das war sehr schwer für sie.
Also ich finde, das hast du auch in dem Comic sehr eindrucksvoll gezeichnet. Wenn er auf Heimurlaub kam, dann war sozusagen das ein Vergnügen für die Kinder. Die gehen mit dem Baden, der hat den Schwimmen beigebracht. Also dein Großvater scheint wirklich im Reinen mit sich gewesen zu sein. Wie erklärst du dir das?
Also er ist ja entnazifiziert worden, wie das damals hieß. In der Kriegsgefangenschaft wurde er als minder schuldig eingestuft. Also nicht als Mitläufer wie über 50% der deutschen Bevölkerung, sondern als minder schuldig wie 11% und nur 2%, 2,5 oder so, waren wirklich als schwerschuldig eingestuft worden. Also ich glaube, dieses Zeugnis, was er da bekam, das war schon okay für ihn. Er musste dann eine Sühnezeit ablegen, in der er nicht arbeiten durfte und er musste die Gebühren an dem Prozess zahlen. Und das ist ja schon auch so ein, er ist ein deutscher Beamter gewesen. Also das wird dann sich dadurch auch für ihn so ein bisschen alles erledigt haben. Aber meine Mutter hat ihn anders wahrgenommen als mein Onkel. Also mein Onkel erzählt, er hat ihn als gebrochenen Mann wahrgenommen. Mein Onkel war älter, als sein Vater aus dem Krieg kam. Sie war 9 und er war 11, der Onkel. Und mein Onkel meinte, er war traumatisiert und zu nichts mehr zu gebrauchen und hat auch nicht mehr richtig Land gewonnen und keinen Job mehr gefunden und so. Erinnert es anders.
Welches Rechercheergebnis hat er eigentlich besonders aus der Bahn geworfen?
Ein einziges kann ich da nicht nennen. Das waren so viele kleine Geschichten, die da vorhanden waren. Also allgemein, dass das immer gesagt wurde, dass ich als Kind ja auch schon meine Oma gefragt habe, als ich dann ein bisschen Literatur las und mich damit beschäftigte mit Holocaust, so am Beginn der Pubertät, mit Tagebuch der Anne Frank und so weiter. Da hatte ich sie gefragt, gab es denn hier Juden in dem Viertel und hattest du jüdische Freunde, Nachbarn, wie war es in den Klassen deiner Kinder? Und sie sagte immer, nein, sowas gab es hier nicht. Also hier gab es keine Juden und hier ist nichts passiert. Und hätten wir irgendwas gewusst, dann hätten wir da ja auch nicht mitgemacht, was dieser Hitler da gemacht hat. Aber wir wussten ja gar nichts. Und das war so in meiner Erinnerung drin, dass ich das auch nicht hinterfragt hatte groß. Und jetzt kam erst die Frage, dass ich dachte, das kann doch irgendwie nicht wahr sein, dass es überhaupt keine jüdischen Bewohner in dieser ganzen Siedlung gab und sie niemanden kannte. Und dann habe ich im Internet auf der Stolpersteinseite diese drei Steine vor dem Haus meiner Familie entdeckt, also die 2014 verlegt wurden, weil da eben drei Juden vorher gewohnt hatten. Ich habe das dann so gezeichnet, dass ich meinem Onkel eine E-Mail schrieb, nachdem ich auf dieser Stolpersteinseite sah, dass da drei Steine sind, dachte ich, das kann nicht sein, weil davon hätte ich doch wissen müssen, hätte mir doch jemand erzählt. Und dann habe ich meinem Onkel geschrieben, sag mal, ist das ein Irrtum, was ich da im Internet gesehen habe? Guck doch mal, oder das habe ich nicht mal gesagt, aber er hat sofort seinen Fahrradhelm aufgesetzt und ist dahin gefahren. Mein 82-jähriger Onkel kam zurück und hat mir dann geantwortet, Liebe Bianca, da sind drei Stolpersteine. Du hast recht, ich wusste das nicht, dass hier vorher drei Juden gewohnt haben in dem Haus meiner Kindheit.
Das ist im Comic auch wirklich ganz schön gezeichnet, weil man sieht das so richtig, ne? Du schickst, also man sieht, wie du ihm eine SMS schickst und er sich dann auf sein Fahrrad wirft und dann kommt man dann zu den Stolpersteinen.
Ja, und ich habe dann auch Fotos von diesen Stolpersteinen, die sind ja immer so goldfarbenem.
Die sind genauso abgedruckt im Comic, ne?
Die habe ich dann da einmontiert in die ansonsten violett gefärbte Seite von den Steinen. Also ich habe ja jeder Dekade eine Farbe zugewiesen und in der heutigen Zeit, also ab den 2000er Jahren und meine Recherchezeit, die ist eben violett. Und die 30er Jahre sind so braun. Ja, und dadurch kommt dann so eine Spur aus der Vergangenheit durch dieses braune Gold der Stolpersteine in die heutige Zeit.
Wir hören jetzt erstmal Musik, Somi mit dem Album If the Rains Come First, Changing Inspiration.
Floating above the horizon, sun staring back at me, I can see my desperate shadow. And sounds I remember haunt me with redemption. Greedy eyes taking the moment. Truth hides behind my fear. Changing inspiration. Changing your direction. Changing your direction. Pink haze consumes me. My breath trips on my heated words. Staggering toes, circles ending. I pray I find it soon in a whisper of hush. Struggle calls my name. Time passes before me, inspired by a need for change. Changing inspiration. Changing your direction. Changing inspiration.
Couragiert unterwegs auf RBB Kultur, heute mit der Frage, was können wir aus unseren Familiengeschichten lernen? Mia Oberländer hat einen Comic über zu große Frauen gezeichnet und das wird wirklich schon auf den ersten Blick klar, weil die großen Frauen mit ihren ellenlangen Beinen durch die Bilder starksen, dass es wirklich grotesk wird. Das hat manchmal schon so was Slapstickhaftes, weil sich die Beine immer wieder seltsam falten und verknoten. Das ist wirklich alles andere als Naturalismus. Warum hast du das genauso gezeichnet?
Weil ich unbedingt zeigen wollte, wie absurd die eigene Selbstwahrnehmung werden kann. Weil so habe ich mich manchmal gefühlt. Also man sieht da ja irgendein Kind, was so aus dem Kinderwagen gehoben wird und dann schleifen da so die Beine über den Boden. Das ist natürlich, das passiert keinem Kleinkind. Aber es ging so darum, dass man so ein Gefühl vermittelt, dass man sich einfach total absurd alienhaft vorkommt. Und da muss man dann auf eine gewisse Radikalität zurückgreifen.
Okay, also es sind eher Seelenlandschaften.
Ja, könnte man so sagen.
Trotz dieser Slapstick-Einlagen sieht man auch tatsächlich sofort, das ist kein lustiger Comic. Also, wie hast du das geschafft?
Es gibt ja so zwei große Baustellen irgendwie in diesem Comic. Einmal so diese Annas und denen man ansieht, sie fühlen sich irgendwie unwohl. Und dann gibt es aber auch das Dorf, was da noch so drum rumwuselt und was ihnen dann irgendwie auch kontinuierlich vermittelt, dass sie auch ein gutes Recht haben, sich unwohl zu fühlen, weil sie unpassend aussehen. Und es basiert zu einem großen Teil eben auch auf Kommentaren, die man so früher bekommen hat von der Klassenlehrerin oder von der Nachbarin. Irgendwie so, du Strich in der Landschaft, dreh dich doch mal zur Seite, dann bist du verschwunden. Es ist irgendwie alles mit so einer, auch mit so einem Lächeln im Gesicht und so radikal ist das so über einen weggefegt. Und so einen Erzählton wollte ich auch. Also ich wollte das dann so zurückwerfen. Und ja, dieses blöde Lächeln im Gesicht, das sollte da bleiben.
Ja, aber das Interessante finde ich außerdem, dass es ja eben nicht nur Lächeln ist. Also ich finde, es gibt auch ganz viel ernste Gesichter, ganz viel Förmliches. Da werden strenge Kleider getragen, Anzüge, was für mich dann tatsächlich nochmal so diese ganze Seite der Konventionen nochmal verfestigt. Also es sind schon ehrenwerte, ehrwürdige Menschen, die einem da begegnen. Also das habe ich das Gefühl, hast du mit dem ganzen Auftreten inszeniert.
Ja, aber es ist einfach schon immer beides gewesen. Man hat dann irgendwann so eine Form gefunden, wie man mit so Kommentaren aus dem Umfeld umgeht, was ja eigentlich meistens ist, nicht so darauf einzugehen, sondern es irgendwie so durchzuhalten. Und dann hat dann die Nachbarin den Witz gemacht oder den Witz in Anführungsstrichen, dann hat man so zurückgelacht, einem war eigentlich nicht zum Lachen zumute. Und im Zeichen der Contenance hat man dann eben zurückgelächelt und man hat aber eigentlich nicht gelächelt. Und diese beiden Ebenen gibt es in dem Comic dann auch. Wenn man den Comic liest, soll man lachen, obwohl man weiß, dass es eigentlich nicht zum Lachen ist.
Du hast außerdem wirklich starke Farben genommen und auch eindeutige Zuordnungen. Also einer 1 ist eigentlich eher in weiß gezeichnet, einer 2 grün, Anna 3 rot und das dann aber auch immer wieder aufgebrochen. Warum?
Einerseits habe ich verschiedene Farbschemata, wie Bianca vorhin auch schon meinte, für verschiedene Zeitebenen gewählt, weil man da ja auch teilweise wechselt zwischen der Kindheit von Anna 1, der Kindheit von Anna 2 und der Kindheit von Anna 3 oder Kindheit und Jugend, was auch die erzählerische Jetzt-Ebene ist. Und da wechselt man dann eben zwischen Grautönen, Brauntönen und dann bunten Farben. Und warum die bunten Farben so bunt sind, einerseits, weil ich bunte Farben gern mag, andererseits auch, weil Anna 2 zum Beispiel, die dann so lange weiße Beine hat und dann oben so ein knallgrünes Oberteil, sind ja schon auch so Signalfarben, also wie so eine Fahne, so eine Signalfahne steht sie dann da irgendwie und ragt über das Dorf hinaus, das hat sich einfach angeboten.
Also es ist auf jeden Fall eine Graphic Novel voller dissonanter Verzerrungen für mich. Bianca, du bist eher den gegenteiligen Weg oft gegangen. Also du hast wunderschöne Bilder gezeichnet, so ein Familienidyll mit Schleifchen, lächelnden Gesichtern. Und es ist dann so die Kombination mit dem Text, die dann die Sprengkraft entwickelt. Also zum Beispiel ein Familienfoto von 1939. Else und Heinrich bekamen ihr viertes Kind. Das ist deine Mutter, Edda, die benannt nach der Tochter von Reichsmarschall Göring wurde. Und darunter sehen wir dann die Familie Goebbels, auch entzückend inszeniert. Und da steht dann, Goebbels Kinder wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von ihren Eltern umgebracht und dann haben sie sich selbst umgebracht. Wie hast du solche Bilder entwickelt?
Mich hatte so ein bisschen diese Mutterkreuzgeschichte fasziniert, also dass meine Oma dann mit der Geburt meiner Mutter auch dieses Mutterkreuz verliehen bekam. Und wie die Mutter überhaupt in der Zeit des Nationalsozialismus dargestellt wurde. Es gibt nachher auch eine Szene, wo meine Oma auf den Kinderarzt trifft, Dr. Demuth in der Siedlung, und der sagt dann zu ihr, naja, jetzt haben sie ja dann auch endlich den Kaninchenorden verdient. Und sie ist da ganz froh drüber. Und dann finde ich halt dieses Bild, ja, man ist nur eine gute Mutter im Nationalsozialismus und wenn der jetzt beendet ist, dann müssen auch die Kinder alle umgebracht werden. Das finde ich so unglaublich grausam, was eben dann die Martha Goebbels mit ihrem Mann und dem Arzt zusammen gemacht hat, mit Blausäure, die Kinder getötet. Und nicht nur die, sondern in vielen Familien haben ja dann die Mütter erst ihre Kinder und dann sich selber umgebracht, als der Krieg verloren war und die Russen auf Vormarsch waren. Da wurden immer wieder die Leichen von Kindern und von Müttern gefunden. Das wollte ich auch darstellen. Beziehungsweise ich habe es nicht dargestellt, sondern ich habe das, ja, dieses Gegenbild mit diesen Schleifchen dargestellt.
Mhm, die schöne Inszenierung und das, was es dann eben auch in der Realität bedeutete. Also diese Kontraste, finde ich, die haben mir tatsächlich immer wieder die Luft weggenommen. Auch die Szene, die du gerade angesprochen hast mit Dr. Demuth, wo sich dann ein Dialog entspinnt, wo wirklich die wunderschönsten Konventionen gewahrt werden. Ach, Dr. Demuth, Sie sehen ja irgendwie so ein bisschen angegriffen aus. Ja, ich war gerade in Sachsenhausen. Ach, ist doch eine sehr hübsche Gegend, da war ich mal wandern. Aber Sie sehen so ein bisschen abgemagert aus. Das Essen war wohl nicht so gut. War nicht so gut. Also wie man sowas sozusagen destillieren kann, wo sozusagen die Unmenschlichkeit mit der Fassade der bürgerlichen Zugewandtheit kombiniert wird. Ist das tradiert oder ist das deine eigene Idee gewesen?
Dieses Gespräch habe ich mir selber ausgedacht. Ich war halt der Meinung, dass dieser Kinderarzt aus der Siedlung sicherlich meine Oma mit ihren 4 Kindern kannte und auch behandelt hatte, obwohl sie ja nie im Leben einen Juden gesehen hat. Und der Dr. Fritz Demuth ist ein Jude, der dann später auch zwar emigrieren konnte, aber in den Niederlanden gefasst und nach Auschwitz transportiert wurde und dort ermordet. Aber ich glaube, dass meine Oma nicht wissentlich ihn da vor den Kopf stoßen wollte, sondern ich glaube, sie hat sowieso einfach die Augen verschlossen vor allem, was sich so abspielte, was sie nicht sehen wollte, und hatte versucht dann eben immer mit einer höflichen, zugewandten Art, ach, Sie sind so Herr Galant, Herr Dr. Demuth, dass sie da versuchte, so ihr Gesicht zu wahren. Und ich glaube, auch durch dieses Augenverschließen hat es auch geklappt, dass sie auch ganz viel nicht wusste und auch nachher nicht erinnerte, weil sie ja immer die Augen zu hatte. Mhm. Und das ist ja nicht nur damals so gewesen, das ist ja immer wieder in allen Zeiten und in allen Gegenden der Welt, dass sowas passiert.
Die Bilder, die du zeichnest, verändern sich im Laufe des Comics immer wieder. Also dieses, dass du so ein Idyll zeichnest, ist das eine. Dann gibt es so organisierte Massenszenen während des Nationalsozialismus oder sowas. Das hat mich an Wimmelbilder erinnert, als es in die 68er ging. Wie hast du diese Bilder entwickelt?
Also ich hatte sehr viele Fotovorlagen, natürlich einmal aus diesen Familienalben. Das war auch super schwer, die Ähnlichkeit. Also hätte ich mir das mal nicht aufgebürdet, die Leute alle ähnlich machen zu wollen, dann hätte ich viel Zeit gespart. Dann natürlich Fotos aus Büchern und Archiven aus dem Internet als Vorlagen, wo ich manchmal auch Menschen, zum Beispiel in dieser Szene 1967 auf einer Demonstration der APO, da sahen manche Frauen so aus, wie meine Mutter aussah. Und dann habe ich halt einer von diesen Frauen auf den Fotos sozusagen ihr Gesicht gegeben, weil meine Mutter da auch beteiligt war auf den Demonstrationen. Ich habe kein Foto aus der Zeit, aber ich habe sie dann da reingezeichnet.
Die 68er, die bringst du rein, weil du hast es ganz verästelt aufgebaut. Also du folgst wirklich deinen Rechercheergebnissen und folgst auch dann eben den Lebenswegen deiner Mutter bis in die 68er und ja, im Grunde eigentlich die Auswirkungen, die das Leben damals bis heute hat. Wieso waren die 68er eigentlich für dich so wichtig?
Na, ich wollte ihren Lebensweg darstellen von ihrer Geburt 39 bis zu meiner Geburt 68, weil wir sind beide im selben Krankenhaus geboren worden und in dieser Zeit 39 bis 68 hat meine Mutter mit ihrer Familie in der Siedlung Onkel Toms Hütte gewohnt, wo dann alles spielt in diesem kleinen Haus. Ja, danach war auch so ein Umbruch gewünscht oder erhofft und dann wurde ja auch der Nationalsozialismus aufgearbeitet und es hat sich sehr viel geändert in der Gesellschaft.
Bianca Schalburg, du hast viel als Illustratorin gearbeitet, Mia Oberländer, du hast bei Anke Feuchtenberger studiert, haben wir gerade schon mal erzählt, die hier in Berlin angefangen hat, Comics zu zeichnen und inzwischen in Hamburg Comic lehrt und als wirklich absolut einflussreiche Grande Dame gilt. Wie hat die dich geprägt in deiner Arbeit?
Auf jeden Fall in der Art und Weise, wie ich erzähle. Also Anke Feuchtenberger hat an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg nicht nur eine quasi Designprofessur, sondern auch eine Kunstprofessur. Also sie macht so Kurse, wo man einfach nur intuitiv zeichnet auch. Also zum Beispiel, man guckt irgendwie einen Film und dann zeichnet man einfach dazu. Und danach, ohne wirklich zu wissen, worauf man jetzt konkret hinaus will, nimmt man einfach ein paar von diesen Bildern und man legt sie nebeneinander und man sieht, dass es schon eine Erzählung ist, ohne es überhaupt gewollt zu haben. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich Geschichten erzähle, schon diesem spielerischen Ansatz von Anke Feuchtenberger stark gefolgt ist oder stark davon inspiriert wurde. Und das finde ich sehr schön. Deswegen habe ich, glaube ich, auch sofort gedacht, dass Comics total das ist, wo ich hin will, weil ich das einfach toll finde, dass man so zwei Ebenen hat, Bild und Text, und man kann die gleichwertig benutzen. Man kann aber auch sagen, jetzt mal nur Text oder jetzt mal nur Bild, wenn mir die Worte fehlen. Und das ist was, was ich bei Anke Feuchtenberger auf jeden Fall gelernt habe.
Welche Vorbilder hast du?
Also ich habe schon auch Vorbilder, die in verschiedenen Bereichen tätig waren. Das, was mich ja auch interessiert, also Kinderbuchillustrationen, Illustrationen für Erwachsene, Plakat, politische Bilder, Cartoons. Da ist Tommy Ungerer für mich ein ganz großes Vorbild. Und dann halt natürlich auch spezielle Comiczeichner, die mich beeinflusst haben in meiner Kindheit und später dann in meiner Jugend. Also Hergé, die Linie Claire mag ich sehr gerne.
Tim und Struppi dann vor allen Dingen.
Ja, die Tim und Struppis, die habe ich als Kind gelesen und dann meinen Kindern auch nochmal vorgelesen mit verteilten Rollen. Ich als Captain Haddock und ich als Tim und ich als Struppi. War ein bisschen schwierig. Frauen gibt es da leider nicht so viele in seinen Comics. Vor allen Dingen keine, die auch irgendwie als Vorbild taugen. Aber Vincent McKay war auch ein sehr, sehr großes Vorbild.
Little Nemo in Slumberland.
Little Nemo in Slumberland. Und er spielt eben auch mit der Form Comic, also dass er die Rahmen auflöst und Elemente von außen reinkommen oder von innen nach außen springen.
Das sind so kleine Geschichten, einseitige Zeitungscomics von einem Jungen, der einschlafen soll abends und dann fängt er an zu träumen und die Träume entwickeln sich dann auch irgendwann immer weiter in den einzelnen Episoden.
Ja, das finde ich einfach großartig und ich habe auch versucht, diesen Kunstgriff immer wieder anzuwenden, dass man aus der Geschichte schon rausgeholt wird, indem ich dann mal meine Hand gezeichnet habe, wie sie gerade die Silhouette einer Figur zeichnet. Also, dass ich dann auch praktisch dem Leser mitteile, ja, das ist jetzt hier alles trotzdem nur erfunden und eine Geschichte und die wird gezeichnet. Man muss nicht alles glauben, auch wenn es autobiografisch ist, ist es doch auch in meiner Fantasie entstanden.
Ihr seid ja jetzt unterschiedliche Generationen, Mia und Bianca. Merkt ihr das der Arbeit der jeweils anderen an?
Also ich finde Mias Arbeit wahnsinnig frei und expressiv und sehr mutig und ganz toll. Ich bin ganz begeistert von ihrem Buch. Ja, ich glaube, dass ich aber tatsächlich durch mein fortgeschrittenes Alter anders auf die Biografie meiner Familie vielleicht gucken kann. Also weil ich selber schon einen anderen Zugang habe, dadurch, dass so viele Menschen da schon tot sind und ich mich dem auch anders nähern muss jetzt. Also ich hätte, glaube ich, mit Anfang 20 oder Mitte, Ende 20 hätte ich nicht dieses Buch machen können.
Weil es so kommt.
Die Courage hätte ich nicht gehabt.
Ja, also tatsächlich, gerade wenn ich irgendwie, also ich finde es ja total schön, über mein Buch zu sprechen, auch über den Entstehungsprozess, aber als ich vorhin zugehört habe, wie du von deiner Familie erzählt hast und es so klar war, eigentlich alle anderen Akteurinnen außer dir sind, oder dein Großvater lebt nicht mehr, also man muss sich nicht so, ich weiß nicht, wenn ich irgendwie so davon erzähle, dann denke ich manchmal, dann habe ich manchmal auch so ein unangenehmes Gefühl und denke so, oh Gott, das ist jetzt dann im Radio und so, wie meine Mutter es dann hört, war das dann jetzt doch irgendwie zu viel Information. Also ich bin dann schon auch einerseits so ein bisschen neidisch, weil man natürlich befreiter irgendwie über sowas sprechen kann. Andererseits musst du dir natürlich einiges mehr herleiten, weil du da gar nicht mehr das direkte Gespräch suchen kannst, wenn die Leute nicht mehr leben.
Hm. Mir, der Comic heißt Anna. Alle drei Frauen der drei Generationen heißen Anna. Warum ist das eigentlich so? Ist das dann tatsächlich so ein auf Abstand halten? Die sind quasi alle nicht meine Familie?
Nee, also es gibt so ein Bild von Leonardo da Vinci, das heißt Anna Selbdritt. Und ist die heilige Anna drauf, also die Mutter der heiligen Maria. Die heilige Anna, Maria, das Jesuskind und ein Lamm. Und die sind so ineinander, die umarmen sich alle so und sind in so einer Dreieckskomposition. Das wird sehr gerne deswegen im Kunstunterricht gezeigt, weil es so ein harmonischer Bildaufbau ist. Und irgendwie fand ich das mal lustig, so über Familienprobleme oder auch Dysfunktionalitäten zu sprechen und dann quasi die Akteurinnen dem perfekten Harmoniegemälde zu entleihen. Das ist so ein bisschen der Grund gewesen. Aber ja, ich glaube schon, ursprünglich war es auch ein Bedürfnis, Protagonistinnen zu finden, die nicht, oder so quasi einen Grund zu finden, wie die aussehen müssen, wenn sie nicht aussehen sollen wie meine Mutter oder Großmutter oder wie ich. Wobei man ja schon auch sagen muss, dass es bei Anna 3 wirklich nicht so gut geklappt hat, dass sie nicht aussieht wie ich. Aber naja.
Ja, das könnte hinhauen. Aber auch dein Comic wirkt wie so eine Komposition aus Zeichnung und aber auch Text, der an sich wirklich schon sehr verdichtet ist. Also zum Beispiel gibt es eine Geschichte, da taucht die Sequenz, da liegt der Hund begraben auf. Wieder so ein Spruch, der irgendwo halt aus irgendwelchen Dörfern kommen kann. Das ist sowohl Redewendung als auch nüchterne Beschreibung dessen, was in der Sequenz zu sehen ist. Was hat es damit auf sich?
Ich mag total gerne Sprichwörter. Also ich habe unglaublich viel Loriot geguckt in meiner Kindheit. Bei meiner einen Oma war das immer so das Programm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Humor sitzt ganz tief. Und ich mag so Wortspiele und so einen Quatsch. Und gerade diese Szene mit dem Hund, das ist ein bisschen so gekommen. Also ich habe eine Form gesucht, wie ich das Trauma von Anna 1 beschreiben kann, ohne ein komplettes weiteres Fass über Krieg und weitere Schuldfragen aufzumachen. Und dann ist es im Endeffekt der Dackel, der auch ganz lange Beine hat und der auch schon verstoßen wurde von der Dorfgemeinschaft. Und dann war ich irgendwann am Ende bei den letzten Kapiteln und dann ist mir das eingefallen mit dem, da liegt doch der Hund begraben. Aha. Ich gehe in verschiedene Richtungen los und dann finde ich am Ende irgendwas, wie ich das dann verknüpfen kann.
Ja, es sah aus wie wirklich von Anfang an durchkomponiert. Der Hund wird von der Oma heiß geliebt und muss dann sterben und bekommt ein Grab. Und am Ende, als sich alles auflöst, sitzt die Oma am Grab und man weiß, hier wurde der Ursprung all des Elends gelegt. Dieser Hund, dass der sterben musste. Bianca, bei dir ist das Einzige, was immer schön wirkt, die Natur. Warum heißt der Comic Der Duft der Kiefern?
Weil das eine ganz typische Kindheitserinnerung ist von mir, wenn wir mit meinen Eltern, meinem Bruder, meine Oma da besucht haben in der Siedlung Onkel Toms Hütte. Die wurde direkt in den Wald, an den Waldrand gebaut und der alte Kiefernbestand wurde da erhalten. Und überall stehen diese Kiefern, überall liegen Kiefernzapfen, Kienäppel sagt man bei uns, und die Kiefernnadeln und das duftet. Und man als Kind ist man da natürlich auch mit den kurzen Beinen, die ich hatte, näher dran an dem modrigen Boden. Und das ist einfach eigentlich eine sehr schöne Erinnerung an eine Form von Heimat, die ich da erlebt habe.
Das Interessante finde ich, dass es dann auch der Duft der Kiefern eben alle Orte durchzieht, auch die Orte des Grauens. Da werden dann immer wieder Kiefernzapfen gezeigt und später tauchen die auf, so als wäre das so eine Kontinuität.
Das ist tatsächlich so, dass diese Wälder bei Riga, wo diese fürchterlichen Massenmorde stattfanden, auch Kiefernwälder sind, was ich vorher nicht wusste, bis ich es dann da gesehen habe und da so eine Verbindung auftaucht. Aber die Natur kann ja nichts dafür, was sie damit ansehen musste. Und als ich dann auch versuche, mir eine erfreulichere Geschichte für die drei jüdischen Vormieter des Hauses auszudenken, verbinde ich das auch wieder mit den Kiefernzapfen, dass ich denke, das wird das gewesen sein, woran sie sich vielleicht erinnerten und wonach sie Sehnsucht hatten, nach den heimischen Kiefernbäumen in ihrem Garten.
Wir hören nochmal Musik. Anything Goes von der israelischen Sängerin Noah.
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. If drive-fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if bare limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, well, nobody gonna oppose. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes. Today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you give a cent today, once had several chateaus. When folks whose aches are not fake see multimillionaires ask for tax breaks and free IOs, anything goes.
Couragiert unterwegs auf RBB Kultur. Heute beschäftigen wir uns mit Generationenkonflikten. Bei mir im Studio sind die beiden Comic-Künstlerinnen Mia Oberländer und Bianca Schalburg. Warum ist es gut, sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinanderzusetzen? Was habt ihr dabei gelernt?
Ich glaube, es ist einfach sehr befreiend, wenn man Dinge aus der eigenen Familiengeschichte versteht, weil sie dann oft viel von dem Schrecken verlieren. Oder das ist auch so ein bisschen in einer Weise die Quintessenz meiner Erzählung, dass Sachen sich einfach immer ganz ungehindert wiederholen, solange man sie nicht hindert. Also wenn man versteht, was einen die ganze Zeit umgibt oder welche Ängste oder, also ich glaube, ungeklärte Fragen sind so das Quälendste. Und wenn man versucht, eine Antwort zu finden oder sich zumindest irgendwie so annähern kann, dann ist das meistens leichter. So, auch wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, ich fühle mich auf jeden Fall weniger groß, seitdem ich das Buch gemacht habe. Ich habe das Gefühl, ich konnte mich der Realität näher annähern durch die Beschäftigung mit der eigenen Familiengeschichte, mit den Tatsachen oder auch mit dem, was ich dann als konstruiert enttarnen konnte. Und
Was hast du gelernt, Bianca?
Also ich finde auch, wie Mia sagt, für die anderen Personen der Familie, für die anderen Generationen, Verständnis zu gewinnen, indem man Fragen klärt, das ist total förderlich, um auch wieder nachzuvollziehen, warum ist man selber so geworden, wie geht man selber mit seinen Kindern um, wo kommt es her, also dass meine Mutter immer 3 Kartoffeln zu viel gekocht hat und immer 3 Pakete Butter zu viel im Kühlschrank hatte, dass das aus dieser Hungerzeit stammt und dass es auch an mir nicht vorbeigegangen ist in meiner Erziehung. Ich schaffe es auch nicht, jetzt Essen wegzuwerfen. Ich esse immer den ganzen Teller auf, das habe ich so gelernt. Meine Söhnen habe ich das leider auch so beigebracht. Oder was heißt leider? Heute hat man ja auch andere Ansätze, was Nachhaltigkeit betrifft. Ja, und das ist das andere. Also ich bin mit meinen Söhnen so viel näher zusammengekommen durch diese gemeinsame Arbeit. Also für mich hat das nochmal meine Familie näher zusammengerückt und auch mit meinem Onkel, den ich immer wieder fragen konnte und der mich von Anfang an so motiviert hat zu diesem Buch. Da habe ich so einen Respekt gewonnen, zu sagen, Bianca, sei mutig und sei kreativ, mach das. Ich helfe dir. Also das fand ich ganz toll.
Was hat eigentlich deine Protagonistin in Bewegung gesetzt, Mia? Also dafür gesorgt, dass sie sich tatsächlich auch im Buch befreien können?
Irgendwann reicht's einfach mal. Doch, also im Buch, irgendwann gibt es dann so den einen finalen Konflikt mit einer öffentlichen Schuldzuweisung und dann denkt sich Anna II, so, jetzt habe ich die Schnauze voll.
Ja, das ist ja wirklich ein alles übertönender Schrei, der dann im Comic auch wirklich mit massiv rot gezeichnet ist, wie so ein Vulkanausbruch, der dann das ganze Dorf in Schutt und Asche legt. Muss Befreiung so destruktiv sein?
Nö, Anna III macht das ja auch anders. Also es kriegen ja 2 Annas regelmäßig einen drüber in der Geschichte und die eine schreit und die andere findet eine andere Lösung. Das fand ich auch ganz wichtig. Also es ist jetzt kein Erklärbuch, wie man dieses Problem aus der Welt schaffen kann, sondern es zeigt einfach, ich habe schon teilweise auch diese Wut. Ich habe beides so ein bisschen, glaube ich. Deswegen habe ich es auch so aufgespalten. Aber ich denke schon, dass viele Leute vielleicht sich ständig Dinge gefallen lassen müssen, die sie irgendwie sauer machen und wo dann eigentlich nur noch irgendwann das Bedürfnis nach so einem Urschrei da ist. Deswegen darf der auch ein ganzes Kapitel dauern.
Was mich bei deinem Buch, Bianca, besonders beeindruckt hat, war die Erzählweise. Die ist wirklich alles andere als klassisch. Da wird nicht fokussiert auf ein Thema, sondern du folgst deiner Recherche und gehst jedem Interesse nach. Und das führt dann dazu, dass da so interessante Details recherchiert werden. Zum Beispiel, dass man Berlin-Brandenburger SA-Menschen Rabauken nannte oder dass das jüdische Altenheim in der Schönhauser Allee in der DDR dann Präsidium der Volkspolizei wurde und jetzt luxussanierte Eigentumswohnungen. Warum ist es gut, dass auch für Orte im Gedächtnis bleibt, was da passiert ist?
Ja, wenn man da täglich vorbeigeht. Also im Senefelder Platz, wo dieses ehemalige jüdische Altenheim steht, wo eine der jüdischen Vormieterinnen reinkam, als sie aus dem Haus raus musste. Da gehen so viele Leute vorbei und überall sind es Orte, die jetzt leben, also wo man jetzt in der Gegenwart lebt. Und ich finde das super spannend, immer mehr von der Geschichte der Orte zu wissen, was dahinter steckt. Also das sind ja dann doch irgendwie sonst Geister, die da ungehört rumpoltern. Und das ist gut, denen mal eine Stimme zu verleihen, auch wenn ich sie mir selber ausdenke, aber ich mache das für viele Orte in diesem Comic.
Es ist tatsächlich auch so ein absolutes Berlin-Buch, was ganz viele Berliner Geschichten erzählt. Ihr hört Couragiert unterwegs und wir haben heute 2 Comic-Künstlerinnen zu Gast. Und eine Frage würde ich gerne noch an euch loswerden. Wobei habt ihr euch eigentlich besonders mutig gefühlt?
Ja, ich finde es mutig, also jetzt von mir nicht ganz so, weil die meisten Personen aus meiner Geschichte ja nicht mehr leben und ich konnte sie nicht fragen. Aber ich finde es allgemein sehr mutig, wenn Menschen Fragen stellen an die anderen Generationen und an ihre Familie. Was war damals? Wie hast du das erlebt? Und auch wenn man keine Antworten bekommt, aber also Fragen stellen und die Antworten sind manchmal wieder nur neue Fragen, das bewegt einen weiter. Also man kommt in Bewegung, kommt sich näher. Das finde ich total wichtig und mutig, wenn Menschen das machen.
Scham überwinden finde ich mutig. Also das Grundgerüst meiner Geschichte waren viele Anekdoten aus meinem realen Leben, für die ich mich geschämt habe. Und die habe ich dann so umformuliert und in was Absurdes verwandelt. Und das wurde dann sehr schnell befreiend. Deswegen ist mir das jetzt auch gerade gar nicht direkt eingefallen. Aber wenn man so was preisgibt, wofür man sich schämt, dann ist es am Anfang mutig, aber dann ist es auch ganz schnell sehr schön.
Vielen Dank, Mia Oberländer, die mit ihrem Comic Anna die Familiengeschichte von Oma und Mutter nachzeichnet, die nicht nur die Körpergröße an ihre Tochter vererben, sondern auch die Scham darüber. Und danke an Bianca Schalburg, die in Der Duft der Kiefern davon erzählt, wie ganz bewusst Familiengeschichte verschwiegen wird, weil der Opa Nationalsozialist war und mit großer Wahrscheinlichkeit an Kriegsverbrechen irgendwie beteiligt. Lesungen und Informationen zu den beiden und ihren Comics gibt es auf rbbkultur.de. Ich bin Andrea Heinze, in der Technik sitzt Barbara Hingst und Michaela Gericke hat die Redaktion gemacht. Ich sage Tschüss und bleibt mutig. Bye-bye.